Wir können uns unsere Kinder nicht davor verschließen, dass sie diese Kompetenz notwendig brauchen als Rüstzeug fürs Leben. Ja, das muss damit gehen und sie müssen lernen, wie gebe ich mit Cybermobbing um, wie gehe ich mit Fake News um, wie erkenne ich überhaupt Fake News, ja, was macht das alles mit mir, mit meinem Umfeld, wie wird auch Manipulation gelebt, und es sind Dinge, die müssen wir unseren Kindern beibringen, und das können wir aber nur gemeinsam.
Das Sprechzimmer G1.3. Sie hören den Podcast aus dem Universitätsklinikum St. Pölten mit Oliver Lois-Kandl und Peter Riedl-Lenk.
Oliver.
Peter.
Bist du nervös?
Ich bin irrsinnig nervös, weil ich bin ja kaum jemals in Bild und Ton wahrzunehmen. Nicht? Wir haben ja in aller Regel den Podcast rein als Audio-File. Da werden wir nicht gesehen. Du bist jetzt gerade frisiert worden. Ich bin nicht frisiert. Das heißt also an alle Zuschauerinnen und Zuschauer, da möchte ich mich gleich entschuldigen. Nur der Peter ist vorbereitet worden auf diese Videoaufnahmen. Wir sind heute im Universitätsklinikum Dulln und wir sind ja beide schon ältere Menschen. Nicht? Mhm. Peter, da wirst du mir zustimmen. Und du kannst dir vielleicht auch noch an die Zeit erinnern, wo sozusagen in der Schule die Schundhefte ein Thema waren.
Oh lala, ja, besonders im Religionsunterricht.
Ja, und wobei ich glaube, ich meine jetzt andere Schundhefte, ich meine zum Beispiel Mickey Mouse und Donald Duck.
Von nichts anderem rede ich.
Ja, und in beiden Fällen, also bei Mickey Mouse und Donald Duck, die waren nicht wirklich gut beleumundet und man hat gesagt, die Kinder werden dadurch dümmer und was weiß ich, was nicht alles passiert. Und wir haben heute eine Spezialistin für Kinderheilkunde bei uns, die ein bisschen ein moderneres Thema aufklären wird, aber ich würde da gleich das Wort an dich übergeben, dass du vorstellst, und ich hoffe, wir haben einen Associated Professor bei uns, dass wir Associated wieder mal hören.
Herzlichen Dank, Oliver, für die Möglichkeit, dass ich wieder mal alle Titel vorlese. Wir haben heute einen großartigen Gast bei uns, oder wir sind zu Besuch nämlich. Ja, das ist ja, du hast das erwähnt, genau. Bei der Frau Primaria Clinical Associate Professorin Doktorin Cecil Dau, MBA, was sagst
du? Das ist schön. Also dein großes Lob an der Frau, die hat dich da gut trainiert, dass du Associate
bist. Meine Frau ist Kinderkrank und Logopädin und ich habe mit Associate ein Problem gehabt, zur Belustigung. Aber das ist weg. Herzlichen Dank, dass wir heute bei Ihnen zu Gast sein dürfen.
Sehr gerne.
Und dieses Thema, warum wir heute da sind, das ist diesmal vom Jürgen Zahl gekommen. Und der Jürgen gesagt, der hat mit Ihnen ein Insta, also nichts Analoges, sondern was Digitales gemacht, ein Insta-Beitrag zur Bildschirmzeit, der mehr oder weniger durch die Decke gegangen ist, mehr als 600.000 Aufrufe, von dem können wir eigentlich nur träumen, und wir wollen ein bisschen an diesen Erfolg anknüpfen, und das haben wir uns gedacht, machen wir uns am Weg von St. Pölten nach Dulln zum gleichen Thema Bildschirmzeit. Und ich bin ja selbst Betroffener, also nicht, weil ich so eine hohe Bildschirmzeit habe, sondern weil ich eine große Familie habe und fünf wunderbare Kinder und Bildschirmzeit immer wieder eine Diskussion ist. Und es ist total schön, dass ich heute mein Wissen erweitern darf in diesem Fall.
Ich werde mich bemühen, ob ich das erfülle, was Sie erwarten, weiß ich jetzt nicht.
Mal sehen. Also von dem gehe ich ganz bestimmt aus. Und wir haben ja eingeleitet mit dem Thema, nicht jede Zeit hat sozusagen verschiedene Dinge, wo man dann sagt, die sind für die Jugend schädlich oder für die Kinder schädlich. Jetzt im Moment ist das Bildschirm, die Bildschirmzeit oder insgesamt die Arbeit am Bildschirm oder der Konsum von digitalen Inhalten so ein Thema. Und ich würde gleich unmittelbar ins Thema einsteigen, Frau Primaria. Was versteht man denn grundsätzlich unter dem Thema Bildschirmzeit und wie beeinflusst es jetzt der Kinder- und Jugendlichenmedizinerin?
Prinzipiell kann man sagen, Bildschirmzeit ist alles, was Sie eigentlich vor einer Mattscheibe machen, wo Sie keine soziale Interaktion haben. Ne? Also das fängt sicher an, ob ich jetzt einen Fernseher habe, ob ich ein Tablet habe, ob ich ein Handy habe, all diese Dinge, und wo sie keinen sozialen eine Interaktion in dem Sinne hat, bezeichnen wir generell als Bildschirmzeit. Ich glaube, in der Generation, wo ich so aufgewachsen bin, so 80er Jahre, 70er Jahre, ist halt sehr viel das Fernsehen im Vordergrund gewesen. Da sind so praktisch die ersten Vorläuferstudien, die auch was macht denn, wenn man zu viel Fernsehen mit einem Kind. Und das setzt sich jetzt fort, halt, weil der Fernseher jetzt damals groß und klobig war, wir jetzt immer mehr Geräte haben, die so einfach mitzunehmen sind, in der Hosentasche, am Kinderwagen draufgeklickt, im Auto, beim Fliegen. Überall haben wir Bildschirme, in denen wir unterschiedliche Unterhaltungsprogramme haben. Und es geht prinzipiell um diese Form, also wo ich wirklich mit einem elektronischen Gerät in Interaktion trete, in Kommunikation und diese Kommunikation ja eigentlich sehr, sehr einseitig ist und keine menschliche Kommunikation in dem Sinne ist.
Ich würde jetzt gern diese soziale Interaktion aufgreifen, Oliver, weil wenn ich jetzt dann an meinen Sohn denke, an den Wendelin, 13.
Ja. Schwieriges Alter.
Handy. Ja. Handy. Aber dann gibt's ja noch sowas wie Switch und dann wird er wahrscheinlich jetzt sagen, schau, die Frau Primari hat auch gesagt, ohne soziale Interaktion. Aber wenn ich jetzt online zocke mit meinen Freunden, dann ist ja da die soziale Interaktion dabei. Ja. Wie argumentiere ich dann oder wie würden Sie das jetzt betrachten?
Das ist eben sehr schwierig. Also das ist sicher ein fließender Übergang. Mhm. Also vorneweg möchte ich sagen, dass mein Ansinnen ist bei diesem Thema, es gibt kein richtig und falsch. Mhm. Es ist sehr philosophisch, es ist wie jede Erziehung. Erziehung ist Philosophie, wie ist meine Haltung zu leben, wie möchte ich leben, was für Werte habe ich, was gebe ich weiter. Und ich sehe so mehr meine Aufgabe als Kinderärztin, Informationen weiterzugeben, dass Menschen einfach darauf basiert entscheiden können, ob es jetzt nun Lehrer, Eltern, Großeltern sind, wie gehe ich mit diesem Thema um? Was passt für meine Familie und was passt auch für dieses Kind? Mhm. Ja, und der Kontext wird immer unterschiedlich sein und ich glaube, unterschiedliche Menschen werden unterschiedliche Wege finden. Deswegen, es gibt jetzt kein apodiktisch, das ist falsch und das ist richtig, vorneweg. Und insofern ist das, was Sie sagen, ich kenne das auch noch von früher, mein Bruder hat immer diese WLAN-Partys gemacht, ne? Jeder kam mit seinem dicken Computer, alle haben sich in unseren Keller gesetzt bei meinen Eltern und dann diese Spiele gemacht, das ist wie diese Switch. Mhm. Es ist schon auch eine gewisse Kommunikation. Mhm. Da kann man nicht dagegen argumentieren und man kann auch nicht sagen, das ist komplett falsch.
Okay.
Es geht immer um das Wie und das Wie viel, in welchem Kontext und was mache ich sonst noch außerhalb? Ja, wenn ich auch sonst im Fußballverein bin jeden Tag und spiele und etwas mache, dann ist das absolut in Ordnung, wenn man dann auch mal sich mal zu so einer Switch-Party trifft. Das ist so meine Haltung, nie ins Extreme gehen, sondern eine Balance zwischen allem finden.
Super schön, was Sie jetzt angesprochen haben, nämlich es muss jedes Kind ist anders, oder das sehe ich schon auch so. Ja, bei den Mädels hätte man gar nichts gedacht. Ja, und dass man den Kontext beachten muss. Was machen sie denn sonst noch? Wie gesagt, dreimal in der Woche Fußballtraining und dann einmal so eine Schwitzgeschichte, würden Sie sagen, passt gut, oder?
Ja,
sieht
absolut.
Ja auch so.
Ja,
ja, okay.
Also Wendelin, der Vater ist ausreichend gut beraten. Mich würde aber dann trotzdem interessieren, als Kinderärztin ist man ja dann doch mit Gesundheit und Krankheit befasst, nicht überwiegend. Also sie werden ja wahrscheinlich auch mit sozialen Problemen und mit Problemen, die die Beziehung in Familien betreffen, befasst sein. Aber ich sage jetzt einmal, der Fokus liegt vermutlich eher in der Behandlung von Erkrankungen beziehungsweise halt in der im Beibehalten der Gesundheit, also in der Prävention bis zu einem gewissen Grad. Gibt es in irgendeiner Form Dinge, wo Sie sagen, ob dann gibt es einen Krankheitswert im Konsum von zum Beispiel digitalen Medien oder insgesamt von Bildschirmen?
Ja, sicher. Suchtverhalten, wenn es zu einer Sucht wird. Ja. Und Sie wissen, all diese Prozesse, das ist ein Kontinuum. Mhm. Also es sind viele, viele von weiß bis schwarz, gibt es viele, viele Grautöne. Und insofern ist das wieder so, wie Sie sagen, auch jedes Kind. Ne? Es gibt Menschen, die sind eher anfällig für Suchtverhalten, dieses Hineingesaugt werden, nicht loslassen, sich nicht abgrenzen können. Da kommt es auch auf die Persönlichkeit drauf an. Wie sensibel ist ein Kind? Wie reagiert es auf solche sozialen Medien, auf das, was sie lesen? Können sie sich abgrenzen? Sind sie resilient? Was für Coping-Strategien? Also was für Strategien habe ich, um das zu verarbeiten, was ich da höre, lese? Also das ist hat sehr, sehr viele Nuancen, dieses Thema. Und insofern gibt es da auch keine eine allgemeingültige Antwort, sondern sehr, sehr individuell betrachtet.
Als Elternteil, wie erkenne ich Sucht? Wann merke ich, dass es problematisch wird?
Wenn Interessen nicht mehr da sind, spielen zu gehen, mit anderen Kindern in Aktion. Also wenn man anfängt zu vernachlässigen, die beste Freundin, okay, oder die, was man gerne als, stellen Sie sich vor, ein Mädchen hat vorher immer gerne gehäkelt, gemalt, gebastelt, ja. Und das hält jetzt alles, fällt nach hinten und dann ist nur noch das Handy oder das Tablet oder was auch immer wichtig, ne? Das sind so die ersten Anzeichen. Dann auch diese Unausgeglichenheit, wenn Kinder oft dann nicht ihre Zeit bekommen, ihr Medienzeit, dieses Unwohlsein, dieses Grantigsein, das dauernd vor sich hinschimpfen und Unausgeglichenheit, ne? Soziale Unzufriedenheit. Es ist wie im schlimmsten Fall sieht man es bei den Erwachsenen, wenn sie zum Beispiel Nikotinsucht haben und versuchen, vom Rauchen da wegzukommen, dann ist das sehr schwierig und man wird nervös. Und das finden sie bei Kindern, ob es jetzt Bildschirmzeit oder sowas ist, genauso.
Und wenn ich jetzt nicht, an das anzuknüpfen, das der Peter jetzt da erwähnt hat, wenn ich jetzt ein Kind habe, nicht, wo ich auf der einen Seite dieses Phänomen detektiere, nicht, es gibt keine anderen Interessen mehr, außer halt meinem Bildschirm, gibt es dann auch Dinge, wo Sie sagen, nicht, das ist dann auch tatsächlich körperlich fassbar als Problem durch diese Bildschirmnutzung? Also ich denke da beispielsweise eben an zum Beispiel Übergewicht oder ähnliche Dinge.
Sicher. Also es ist gerade wenn Sie das Übergewicht ansprechen, das ist eine ganz normale Kausalität. Mhm. Ich sitze vor dem Bildschirm und ich bewege mich nicht mehr. Mhm. Ja. Und wenn ich mich nicht bewege, dann werde ich halt die ganze Zeit essen. Sie kennen das ja typisch, die zocken da vor dem Bildschirm, essen vor sich hin, am besten noch Junkfood und bewegen sich nicht mehr. Ne? Mhm. Also das ist sicher eine große Problematik. Das Zweite, wo man auch aus vielen Studien, vor allem aus Japan weiß, dass Kinder sehr sensibel auf so dieses Blaulicht, was von dem Bildschirm kommt, sind, ja, viel mehr als wir Erwachsene. Mhm. Und dass dieses Blaulicht beeinflusst bei uns im Körper ein Hormon, das sogenannte Melatonin, was für uns den Schlafanstoß gibt, ja. Also Melatonin wird ausgeschüttet und dann wird der Körper müde und man schläft ein. Und wenn man dieses Blaulicht dem ausgesetzt ist, schüttet der Körper Melatonin nicht mehr aus und die Kinder kommen nicht mehr im Schlaf und es kommt zu Schlafstörungen. Und es ist bei Kindern viel, viel mehr ausgeprägt jetzt als bei Erwachsenen zum Beispiel.
Mhm. Und dann halt durch diesen Schlafmangel wahrscheinlich auch andere Symptome wie beispielsweise, ich habe dann einen Leistungsabfall in der Schule oder was Ähnliches.
Konzentrationsschwierigkeiten, klar, körperliche Müdigkeiten. Sie kommen auch im Sportunterricht oder so nicht mehr zurecht, weil sie einfach einen Schlafmangel haben, ganz klar.
Schlafmangel ist ein Stichwort, was ich gleich aufnehmen möchte. Gibt es Empfehlungen, was die Schlafdauer betrifft bei Kindern und Jugendlichen?
Ja, also grob sagt man ja, es gibt immer so groben Anhalt, je nach Alter, wie viele Stunden sie schlafen sollen. Und ich finde Zahlen immer sehr schwierig, aber weil auch das ist individuell ist, ja. Aber so im jugendlichen Alter sicher so um die 8 Stunden wäre sinnvoll. Und je jünger sie sind, desto mehr brauchen sie Schlaf, ne? Ein Baby schläft und isst nur die ganze Zeit. Und dann wird's halt immer weniger, sind es die 12 Stunden, dann mal die 10 Stunden. Aber so in dem Bereich zwischen 10 bis 8 Stunden, so im Grundschulalter oder sowas, wird sich das sicher auch bewegen, so bis zu 8 Stunden. Eigentlich beim Erwachsenen, wenn er dann im jugendlichen Alter ist, ja. Und dann gibt es natürlich Menschen, die ein bisschen weniger auskommen, manche, die mehr brauchen. Da gibt es schon auch eine Variabilität.
Eine Zuhörerinnenfrage hätten wir noch. Was können betroffene Eltern tun, wenn sie das Gefühl haben, die Kinder sind schon Richtung Sucht unterwegs, was jetzt die digitalen Medien betrifft.
Also es gibt eigene Suchthilfestellen für Kinder, gerade mit diesen Problemen. Also es ist in Niederösterreich sehr, sehr gut etabliert, wo man viel Informationsmaterial, aber auch Ansprechpersonen haben kann, weil es natürlich sehr, sehr wichtig ist, einfach auch mal zu sprechen, was ist denn die Problematik? Also eine pauschale Antwort gibt es nicht, aber es gibt auf jeden Fall Anlaufstellen, wo Experten sind, die ausreichend Hilfe geben können.
Super. Diese Anlaufstellen werden wir in den Shownotes veröffentlichen. Mhm. Danke.
Wenn man jetzt die Kinderärztin befragen würde, nicht, wenn es schon um Empfehlungen geht, nicht, jetzt habe ich, sage ich einmal, ein Kind, bleiben wir gleich beim Wendelin, weil den haben wir ja, angesprochen, nicht, und da hat er auch seine Minute Berühmtheit sozusagen. Wie lang empfehlen Sie denn, dass so ein Kind insgesamt vorm Bildschirm verbringt? Nicht, weil jetzt haben wir ein paar negative Phänomene wie Schlaflosigkeit, beispielsweise Übergewicht, vielleicht soziale Isolation und so weiter genannt, vielleicht auch Konzentrationsstörungen, das wäre vielleicht auch dann nur interessant. Aber wie lang so insgesamt soll man vor dem Bildschirm verbringen? Und lässt sich das vielleicht auch auf uns übertragen, nicht? Weil ich stehe gerade mit Schaudern fest, nicht? Mein Telefon ist permanent eingeschaltet und ist auch neben dem Bett, nicht? Und man muss halt sagen, nicht, wenn irgendwie das Telefon mit dem Internet interagiert, das schaltet sich auch immer wieder ein, nicht? Also auch in der Nacht dreht sich der Bildschirm auf und man merkt dann das Leuchten, nicht? Oder sowas.
Ja. Prinzipiell gibt's vor der AWMF, das ist praktisch eine Leitlinie, eine Gesellschaft, die alle Fachgesellschaften im deutschsprachigen Raum so zusammenfasst, Leitlinien, wie viel sein soll, je nach Alter.
Okay.
Unter 3 Jahren gar keine, wäre das Beste. Ne? Und dann im Kleinkindalter, das ist so zwischen 15 bis 30 Minuten und das langsam dann praktisch steigern. Ja, so dass man sagen kann, ein Jugendlicher, der kann schon auch mal richtig 2-3 Stunden oder sowas da haben an Bildschirmzeit. Nur die Frage ist, was für welche? Also die Quantität ist eine Sache, aber viel wichtiger ist, glaube ich, die Qualität. Wenn Sie die amerikanischen und englischen Leitlinien durchlesen, die sind sehr verhalten mit quantitativen Angaben und Empfehlungen, sondern die sprechen immer viel mehr, und das finde ich auch ehrlich gesagt sehr sinnvoll, von in welchem Kontext findet Bildschirmzeit statt, was ist der Inhalt, ist der begleitet von Erziehungsberechtigten, von Eltern, von Lehrern, also wird der Inhalt besprochen, schaut man sich die gemeinsame Zeit dieser Zeit an, also einen gemeinsamen Zeitungsartikel zu lesen, gemeinsam ein Spiel online zu spielen, also da gibt es auch sehr, sehr viel um die Qualität und die Begleitung und auch die Kinder in die Kompetenz zu versetzen, zu filtern, das ist jetzt gut, das ist jetzt schlecht, das glaube ich jetzt, das glaube ich nicht, diesen Inhalt. Tut mir dieser Inhalt gut oder tut er mir nicht gut? Und habe ich dann auch die Kraft und die Stärke abzuschalten, wenn es mir nicht gut tut? Also, und ich glaube, das sind viel, viel wichtigere Dinge, als sich an Zahlen festzuhalten. Ja, die Begleitung. So, es weicht ein bisschen ab von anderen Kollegen vielleicht, wie die dazu stehen und denken. Aber ich finde, wir können uns dem Thema nicht verschließen. Wir können unsere Kinder nicht davor verschließen, dass sie diese Kompetenz notwendig brauchen als Rüstzeug fürs Leben. Ja, es muss damit gehen und sie müssen lernen, wie gebe ich mit Cybermobbing um, wie gehe ich mit Fake News um, wie erkenne ich überhaupt Fake News, ja, was macht das alles mit mir, mit meinem Umfeld, wie wird auch Manipulation gelebt, und es sind Dinge, die müssen wir unseren Kindern beibringen und das können wir aber nur gemeinsam. Und da finde ich das sehr, sehr wichtig, dass man immer im Hinterkopf hält, dass Kinder Sozialverhalten eigentlich durch ein Rollenmodell lernen. Ja, also der Albert Bandura, das ist ein sehr wichtiger Soziologe, der in diesem Thema geforscht hat, hat gesagt, die Kinder kopieren immer das Verhalten von dem Umfeld, was sie sehen. Also meistens die Eltern oder Familien, Lehrer, ältere Geschwister sind ganz wichtig. Und verinnerlichen das, also das Positive als auch das Negative Verhalten und auch, dass das immer mit Emotionen verknüpft ist. Ja. Und als Elternteil ist das auch als Lehrer, glaube ich, sehr, sehr wichtig, eben diese Kompetenz zu bringen, auch über die Emotionen, die, wenn ich einen Beitrag lese, wenn ich jetzt ein Spiel spiele, was mich sehr aufwühlt, dass ich das verarbeite und auch besprechen kann. Mhm. Das ist für mich viel, viel wichtiger, die Qualität als die Quantität.
Dieser Podcast wird unterstützt von der Niederösterreichischen Landesgesundheitsagentur. Sie suchen einen wohnortnahen Job mit zahlreichen Benefits? Im Karrierecenter unter karriere.noe-lga.at finden Sie alle offenen Stellen der NÖ-Kliniken und Pflegezentren. Werden Sie Teil des Teams? Jetzt reinklicken, Job auswählen und bewerben unter karriere.noe-lga.at.
Also diese digitale Kompetenz, die nicht nur in den Schulen am Lehrplan steht, der Schule zu überlassen, sondern auch zu Hause mit den Kindern zu besprechen.
Ganz wichtig.
Und Vorbild zu sein, nämlich zum Beispiel der Esstisch und die Essenszeit ist die handyfreie Zone. Ja. Und das kann ich ja nur dann verlangen, wenn ich es selbst auch so umsetze.
Genau.
Ich finde super, dass du das nicht mehr angesprochen hast, was können wir tun. Ich habe vor, es ist schon ein paar Jahre her, einen Bericht auf Ö1 gehört über Pseudo-Autismus. Der bei kleinen Kindern diagnostiziert wird, aufgrund der Tatsache, dass leider sehr viele Eltern mehr ins Handy schauen, als wie mit dem Kind interagieren. Und dann hat man
dem
gesagt,
Kind auch ein Telefon geben.
Oder manchmal dem Kind vielleicht auch ein Telefon geben.
Ja, aber oft am Kinderwagen.
Genau, am Kinderwagen. Aber wenn man das beobachtet in den öffentlichen Verkehrsmitteln, man setzt sie mal rein und schaut einmal selbst nicht ins Handy, sondern man schaut einmal, was so um sich herum passiert. Kleine Kinder wollen ja mit der Mutter und dem Papa interagieren. Und wenn dann nichts zurückkommt, dann hören sie auf. Ist das richtig? Haben wir das richtig gemerkt? Wie sieht das
Absolut.
Die Expertin?
Also da gab es ein sehr berühmtes Experiment in den 78er Jahren.
Okay.
Und der Arzt, also das Experiment sah folgendermaßen aus. Die Mütter sind reingekommen, haben ganz normal mit den Kindern gespielt. Und dann gab es eine Zeit, wo die Mütter irgendwas anderes gemacht haben und nicht auf die Kinder reagiert haben. Ja. Und dann gab es wieder eine Phase, wo Mutter und Kind zusammengeführt worden sind. Und es ist dann die Reaktion dieser Kinder beobachtet worden. Wie reagieren da darauf und was passiert dann? Und man hat dieses Experiment jetzt in den USA, ich glaube vor 4 Jahren, wiederholt. Dass die Mütter ganz normal mit den Kindern spielen, dann eine Phase haben, wo sie nur aufs Handy starren und nicht aufs Kind reagieren und dann wieder die Phase der Vereinigung. Und es war ganz klar zu sehen, die Kinder sind unzufrieden, sie fangen an zu weinen, sie schmeißen Spielzeug oder sie gehen im Raum herum. Und das waren schon bei 7 bis 24 Monaten alten Kindern. Also nicht älteren Kindern, sondern die wirklich instinktiv sehr, sehr stark auf die Physiognomie, auf das Aussehen, auf das Lächeln der Mutter, auf die Mimik der Mutter reagieren. Und man sieht ganz klar, was das mit so einem Kind macht, wenn es nicht diese Interaktion hat. Ich habe ja vorhin gesagt, Verhalten lernen wir immer in Verbindung mit Emotionen. Ja, das ist das sozial-emotionale Lernen sozusagen. Und die Theorie ist, eine Hypothese besagt, dass wenn Kinder dieses sogenannte Fubbing, nennt man das im Neusprachlichen, also wenn Mutter ihre Kinder nicht beachten und dafür Handys schauen, dass diese Kinder sich dann mehr emotional zurückziehen, weil sie nie Empathie gelernt haben. Sie haben nie Zuwendung gelernt und deswegen ziehen sie sich zurück und lernen auch nicht die soziale Interaktion. Also wie reagiere ich jetzt? Das bedeutet Trauer, das bedeutet fröhlich sein, das bedeutet jetzt Wut, weil sie gar nicht an der Mutter die Reaktion und die Zuwendung lernen können, was Sozialverhalten überhaupt ist. Und die Theorie besagt dann, dass diese Kinder eben später sehr schwierige soziale Probleme haben, auch in der Community sich zu integrieren, Freundschaften irgendwie zu entwickeln. Ja, ist eine Hypothese, Sie sehen, die hat sehr viele Faktoren, ist sehr komplex und eigentlich nicht nachzuprüfen. Muss man ehrlicherweise sagen, ja. Man kann nur Teilleistungsaspekte sich anschauen, sowas wie Sprache, wie kognitive Entwicklung in Testungen. Und auch dazu gab es mal Untersuchungen bei 6 Monate alten Kindern, wo man einfach die Bildschirmzeit nur aufgezeichnet hat, wie viele Minuten pro Tag schaut ein Kind von 6 Monaten, sitzt es vor dem Bildschirm. Und mit 14 Monaten hat man dann diese standardisierten Testungen gemacht und ganz klar gesehen, dass die Sprache deutlich verzögert ist im Standard und auch deutlich die Kognition, also die geistige Entwicklung der Kinder.
Also der Appell wäre nicht, mit Kindern muss man interagieren, damit man sozusagen diese Entwicklung fördert. Jetzt haben Sie eingangs 2 Sachen, das würde ich nur gern mitnehmen. Die AWMF ist eine im Internet zugängliche Leitliniengesellschaft, wo man kostenlos alle diese Leitlinien auch abrufen kann. Vielleicht veröffentlichen wir die, oder nicht vielleicht, wir veröffentlichen den Link in den Shownotes. Das zweite Thema ist, Sie haben zuerst die Qualität von digitalen Inhalt angesprochen. Jetzt ist es, wir haben heute eine Diskussion gehabt, du erinnerst dich, Peter, zum Thema, wie wir beide die Zeitung lesen. Du hast ja sogar ein Blatt mitgebracht, das du in Hardcopy abonniert hast. Mhm. Und ich habe gesagt, ich lese die Zeitung immer auf meinem iPad. Mhm. Wie sieht das die Kinderärztin, wenn man jetzt ein Kind ein Gerät zum Lesen gibt? Oder eben in Hardcopy? Gibt es da einen Unterschied oder ist es gleichwertig aus Ihrer Sicht?
Deutlicher Unterschied.
Deutlicher Unterschied?
Ja.
Aber bei Erwachsenen, weil da gruselt es mir gleich.
Also, zu Erwachsenen komme ich später. Jetzt mal zu den Kindern. Kinder lernen in den ersten Monaten, 1-2 Jahren, deswegen plädiere ich schon auf jeden Fall unter 3 Jahre bildschirmfrei. Okay. Weil sie viel, wenn sie die beobachten, es kommt in den ersten 6 in diese orale Phase, die stecken sich alles im Mund, alles muss gerochen werden, geschleckt werden, dann nehmen sie ihr Auto, ihr Spielzeug, hauen mal drauf, ja, und es ist eine sehr sensorisches Lernen, was die Kinder in dieser Phase haben. Also tasten, fühlen, riechen, hören. Und ich meine, wir haben ja solche tollen Bücher, sind deswegen ja auch entwickelt worden, wenn ein Kind jetzt in der Stadt lebt und noch nie eine Kuh hat, dass sie hören, okay, wie klingt denn so eine Kuh? Wie fühlt denn sich dieses Fell an? Ne? Es gibt ja diese Fühl- und Tastbücher. Und das ist sehr, sehr wichtig für die Entwicklung, dass wir mit allen Sinnen lernen und nicht nur so steril auf einer glatten, matten Oberfläche. Und ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, aber ich kann mich an meine Kinderbücher sehr gut erinnern. Jedes Elsohr, jeden Fleck, den man da drin hat von irgendeinem Saft oder einem Schoko, den man da halt so verrieben hat als Kind. Und das sind ja auch sehr wichtige Erinnerungen und auch Lernprozesse, die wichtig sind für die weitere emotionale Entwicklung. Ja, wenn Sie sagen, kognitiv, ich lerne lesen, haben Sie vollkommen recht. Aber die emotionale Reife, diese Weiterentwicklung, ich glaube, dass das sehr wichtig ist, auch für die Persönlichkeitsentwicklung, wie die emotionale Erinnerung ist. Und die kriegen Sie mit einem Tablet nicht hin.
Mhm. Weil es ist ja auch spannend, nicht? Wie vor wenigen Jahren habe ich nur darüber gelacht, nicht? Weil es gibt offenbar das erzählen zum Beispiel, also ich kenne eine Elementarpädagogin, die erzählt, dass manche Kinder in den Kinderbüchern versuchen, das Bild zu skalieren, nicht?
Ja.
Und das ist recht witzig, nicht? Und vor ein paar Jahren habe ich mir gedacht, das war unglaublich Wahnsinn. Mittlerweile passiert es mir selber oft, wenn ich ein Bildband habe und man verliert ja die Sehkraft, Peter weiß das, zunehmend, je öfter man wird, nicht, dass man selber oft, dass ich den Impuls verspüre, ich möchte es gern, das Bild skalieren, nicht?
Ja.
Also, das ist was Interessantes, nicht? Was sozusagen, wie uns auch diese digitalen Medien grundsätzlich im Leben beeinflussen.
Nicht? Ja, absolut.
Und spüren Sie das da auch jetzt auf der Kinderabteilung, dass sozusagen die Kinder quasi einen Entzug kriegen, wenn man nicht regelmäßig, Tablets, Mobiltelefone und so weiter zur Verfügung stellen.
Sicher. Also wie ich eingangs gesagt habe, das ist eine sehr philosophische, erzieherische Frage. Und natürlich gibt es solche und solche Familien, die wir erleben. Manche, die ihre Kinder mit einem ganzen Koffer einziehen und da ist die Spielekiste und die Bücher und was weiß ich alles dabei. Und andere, die halt das Handy anbieten. Sehr, sehr unterschiedlich. Und natürlich erleben wir auch sehr oft, dass Eltern dann zur Beruhigung auch beim Impfen und was weiß ich, bei der Blutentnahme immer das Handy zücken, diese Ablenkung, dass das dann besser wird, ja. Wo ich selber sehr im Wickelwackel mit mir bin, weil ich meine, es ist ein Schmerzreiz, zum Beispiel, wenn ich impfe, zum Beispiel, wenn ich Blut abnehme und es tut weh und wenn es abgelenkt wird, dann kommt der Schmerzreiz irgendwann mal. Auch ein bisschen gemein, finde ich, ja. Und ich finde, dass man sollte diese Dinge trennen. Also es muss ganz klare Regeln geben für Kinder. Ich bin jemand, der immer für Rituale und Regeln bei Kindern sind, wo man sagt, okay, das ist jetzt Bildschirmzeit, die haben wir als Familie gemeinsam, das ist bildschirmfreie Zeit, jetzt lernen wir, jetzt kochen wir, jetzt essen wir, jetzt putzen wir, jetzt spielen wir, was auch immer, ja. Aber dass das nicht immer als so Beiwerk nebenher läuft.
Also das sozusagen
immer begleitet, Bildschirm, immer der Bildschirm da ist.
Und immer Bildschirm begleitet.
Da haben Sie vollkommen recht, Erwachsene müssen das genauso machen.
Also Sie meinen auch, als Erwachsener sollte man sich quasi so dieses Digital Detox, glaube ich, so ein Thema, ich glaube, du machst es ja auch, nicht?
Ja, mehr oder weniger schon, manchmal sehr bewusst, ja.
Weil ich tue das gar nicht. Also bei mir ist das auch Begleiter worden und mir fällt halt an mir selbst auf und eigentlich auch in der Umgebung, dass jede freie Zeit wird quasi sofort genutzt oder jede Form der nur treuenden Langeweile wird sofort sozusagen überbrückt übers Mobiltelefon. Und mir geht es selber so. Also wenn ich auf irgendwas warte, nehme ich immer das Telefon zur Hand und schaue irgendwas. Also in der Regel ORF.at und die Nachrichten, aber ich schaue halt. Ist das was die Kinderärztin ebenfalls sieht, dass Langeweile so überbrückt wird? Und vielleicht auch eine Frage, die Zuseherinnen und Zuseher interessiert. Ist Langeweile grundsätzlich was Positives? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich ja sommerweise als Kind gelangweilt.
Ich glaube, dass das extrem wichtig ist. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, aber fragen wir dann die Expertin. Aber wenn du mich fragst, okay, glaube ich, ist Neunkastel schauen was extrem Wichtiges. Das haben wir total verlernt, ja, in die Ferne zu schauen und einmal Neunkastel schauen, so wie wir sagen. Oder?
Ja.
Das, bevor du Neunkastel schaust, schaust du
das Telefon
wahrscheinlich. Ja.
Ja, oder auch wenn ich am Bus warte oder irgendwas, ist das ein Thema? Aber braucht man Langeweile oder ist das grundsätzlich entbehrlich?
Also das ist jetzt nicht ein typisch pädiatrisches Thema, aber ich glaube auf jeden Fall, jeder Mensch muss mal das Gehirn abschalten. So nenne ich das mal ganz plakativ. Und das ist ja die Zeit, wo sie anfangen zu träumen. Träumen ist ja auch ein kreativer Prozess, ist aber auch eine Erholung fürs Gehirn. Ja, also nicht nur von außen Input, sondern sie verarbeiten das, was sie haben. Sie gönnen sich mal die Stille, auch den Input. Und das ist ja die Zeit, wo man wirklich kreativ wird. Also mir geht das so, sich hinzusetzen, einfach mal zu gucken und Tee zu trinken oder einen Kaffee und vor sich hinzustarren. Ne? Also als Kind habe ich da sehr viele spannende Geschichten in meinem Kopf erlebt. Ja. Ja. Und ich glaube, dass das als Erwachsener genauso wichtig ist, ne? Weil das schafft man ja nicht. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber manchmal, wenn der Tag so schlimm ist, sich mal hinzusetzen und einfach nichts zu denken, nichts zu machen, ist schon gut.
Ich glaube auch nicht. Und man kommt.
Das ist dein Ausgleich wahrscheinlich beim Laufen, oder?
Also bei mir eignet sich Sport für dieses Thema nicht, weil da hat man eh nicht die Möglichkeit, dass man irgendwas anschaut, weil sonst rennt man an. Und selbst das ist mir schon passiert. Also ich bin schon mal. Weil das Telefon geläutet hat, habe ich mir es angeschaut und bin an einer Laterne angelaufen. Aber ja, gibt's auch. Jetzt ist es so nicht, wir sind in der Zeit, in der wir sind. Und jede Zeit hat sozusagen ihre Bedrohungen. Als Kinderärztin macht man sich ja quasi über das Gestern wahrscheinlich Gedanken, über das Heute. Und ich denke einmal, man wird sich wahrscheinlich auch über das Morgen Gedanken machen. Wo sehen denn Sie jetzt in Bezug auf beispielsweise digitale Medien so ein bisschen die Zukunft? Wo glauben Sie, gehen wir da hin? Und wovor meinen Sie, sollten wir vielleicht ein bisschen, oder worauf sollten wir ein bisschen achten, damit wir nicht in eine Falle tappen? Weil was ich schon sagen muss, nicht mittlerweile interagiere im Auto auch mit dem ChatGPT, weil der ein relativ guter Kommunikationspartner ist. Also es tut sich ja da sehr vieles, nicht? Du nicht?
Mach ich nicht. Ich rufe Freund an.
Ja, wobei der ChatGPT hat das auch drauf. Wenn man dem sagt, sei mein Freund, ist er das.
Ja, Positives und Negatives, wie okay. immer. Ja, alles hat seine Vor- und Nachteile. Ich glaube, dass natürlich vieles viel effizienter werden wird. Mhm. Dass so eine Maschine sicher viel mehr alle Aspekte eines Problems beachten kann. Ich bin mir 100% sicher, dass das irgendwann mal in der Medizin oder in der Technik im Alltag eine sehr, sehr wichtige Funktion übernehmen wird. Die Gefahr ist einmal Manipulation. Mhm. Wie schaffe ich es, dass diese Systeme uns nicht manipulieren? Mhm. Wir unseren Individualismus behalten, unsere Menschlichkeit, weil die werden ja auch immer menschennäher, also Stichwort Empathie wieder. Mhm. Und das Zweite ist auch, was machen Menschen, wenn sie mal alleine mit einer Meinung dastehen und von der Mehrheit überrollt werden oder fertig gemacht werden? Ne? Mhm. Also dieses Cybermobbing. Wir haben das in Corona als Ärzte, die jetzt zum Beispiel Impfungen befürworten, sehr stark gemerkt. Also ich persönlich auch. Und die Frage ist natürlich, wie begegnen wir an diesen beiden Phänomenen? Also dass das, wie werden Informationen bewertet? Also im Fall von Mobbing. Und wie werden Menschen trotzdem diese Werte an Respekt und Würde, wie behalten wir das bei? Es ist so einfach, wenn Sie irgendeine Antwort anonym in einen Chat reinschreiben und die unflätigsten Dinge da raushauen. Mhm. Sie sehen das den Gegenüber ja nicht, ja? Sie mhm. wissen ja nicht, was das mit der anderen Person macht, die das liest, die angegriffen wird. Weil das so, das ist eine riesige Distanz, ne? Das ist irgendwo im virtuellen Raum. Und früher, wenn sie jemanden nicht mochten, dann musste extra zu dem hin und den beschimpfen. Und das ist eine ganz andere Art der Auseinandersetzung und Bewertung, die wir als Menschen nun haben. Und das finde ich sehr gefährlich. Also mhm. diese Barriere, dass jeder, ob er jetzt glücklich ist oder schlecht gelaunt ist, alles filterlos heraushaut und nicht darüber nachdenkt, was passiert mit meinem Gegenüber, der diese Nachricht bekommt. Und wollen wir auf so eine Art und Weise miteinander kommunizieren und umgehen? Also ich glaube, dass unsere Gesellschaft sehr viel jetzt über Werte nachdenken muss, mhm. Kommunikationsstil. Und da setze ich wieder als Pädiaterin an, wo ich sage, und es ist eben sehr, sehr wichtig, wie Eltern dazu stehen mhm. und ihren Kindern das beibringen. Also wie möchtest du behandelt werden? Wie reagierst du in so einer Situation? Macht man sowas, so wie früher, ne? Du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen. Sagen sie auch, du schreibst jetzt nicht solche Sachen in so einem Chat, das macht man nicht. Mhm. Mhm. Oder wenn du es mal gemacht hast, musst du dich gefälligst auch entschuldigen. Was macht was mit der Person, ja? Und das sind so Sachen, diesen Diskurs haben wir in der Gesellschaft noch gar nicht. Und wir haben ja mit Corona gesehen, was für Polarisierung in das der Welt gegeben hat und jetzt auch weltpolitisch, ja, wie schnell das geht. Und ja, diese Distanzlosigkeit dadurch, dass es virtuell ist.
Das sind diese Auswirkungen von Social Media. Ich denke mal, Australien ist ja da jetzt vorgeprescht mit diesem Verbot der Social Media. Ich glaube, unter 16, ich weiß
nicht. Unter 16.
Unter 16, genau. Und Österreich plant auch was.
Ja.
Aber die politische Situation oder die Gesetzeslage dazu ist das eine, aber die Verantwortung bleibt sicher zu einem Großteil in den Familien.
Ja. Ja.
Also wir Eltern können uns nicht aus der Verantwortung nehmen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir in einer guten Kommunikation mit unseren Kindern sind.
Ja. Ja.
Und wie ich heute lernen durfte, nicht nur dann, wenn sie 13 sind, sondern es beginnt quasi mit unserer eigenen Bildschirmzeit, wenn unsere Kinder noch ganz, ganz klein sind, weil das Auswirkungen haben kann auf das weitere Leben unserer Kinder. Und dass wir Qualität und Quantität unterscheiden müssen und dass eine Bildschirmzeit mit sozialer mit einer sozialen Interaktion zu unterscheiden ist von einer Bildschirmzeit, die ganz alleine stattfindet. Das sind halt meine Learnings. Und das Wort habe ich nicht ganz, ich habe mir es aufgeschrieben, war das Fubbing?
Fubbing heißt es. P-H-U-B-B-I-N-G. Das ist ein Fachbegriff, Fubbing. für eben diese Situation, wo Kinder nach der Aufmerksamkeit der Bezugsperson betteln und ignoriert werden.
Mhm. Okay.
Oliver, ich habe ja wieder mal ganz viel gelernt. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Vielleicht, dass du mehr lesen sollst und auch manchmal ins Neuenkastel schauen. Also das gebe ich dir mit.
Womöglich, ja. Womöglich. Und Freund anrufen, statt mit ChatGPT ja. zu reden im Auto. Das ist, glaube ich, auch so ein Learning. Und ich glaube, es ist für meine Kinder jetzt nicht mehr gut anwendbar, nicht, weil mit 28 und 26, die werden sich nicht mehr wirklich einschränken lassen. Aber wir limitieren uns immer auf so ungefähr eine halbe Stunde in unserem Podcast. Mhm. Und das Thema Kinderheilkunde, ihr Fachgebiet insgesamt, ist ein unendlich interessantes, auch über die Bildschirmzeit hinaus. Nichtsdestotrotz müssen wir sozusagen so den Bogen dann spannen und zu einem Ende kommen. Und der Peter fragt da immer, Ich nehme die Frage sofort auf. Mhm. Und zwar die Frage, haben wir alles gefragt, wo Sie meinen, es wäre gut zu wissen für Zuhörerinnen und Zuhörer und heute einmal für Zuseherinnen
ja,
und
ja,
Zuseher.
Ja.
Also du kannst halt in die Kamera schauen, bitte. Freundlich lächeln. Ja. Mhm. Gibt es da irgendetwas, wo Sie sagen, das wäre jetzt nur wichtig, dass man das sozusagen mitgibt?
Nein, also wir haben alles besprochen. Also für mich ist wirklich das Wichtigste, dass man immer informationenbasiert eine Entscheidung treffen sollte, jede Familie für sich einen Weg findet und man die Kinder nicht allein lassen sollte mit dem ganzen Bildschirm und den ganzen Inhalten.
Mhm. Überlegt da bildschirmfreie Zeit?
Für mich? Oder ich überlege mir eine für die?
Kannst du
auch. Und ich hätte gesagt, sehr fein war es, hochinteressant war es. Und ich sage vielen Dank, dass Sie eine Zeit genommen haben und sage vielen Dank, dass wir ins Universitätsklinikum Tulln kommen durften, um Sie da zum Thema Bildschirmzeit und Kinderheilkunde im Wesentlichen zu befragen. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank für die Einladung und fürs Kommen. Also hat mich sehr gefreut, Sie kennenzulernen. Ich kannte das Format nicht. Ich gebe zu, ich habe vorher dann einmal eine Folge von Ihnen angeschaut. Aha, ich weiß überhaupt, worum es geht, ne? Weil man hat das gar nicht so präsent. Also vielen Dank und weiterhin viel Erfolg.
Dankeschön. Danke für Ihre Zeit. Fein war's.
Fein. Okay.